Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Schönen guten Morgen. Falls Ihr Hirn am Sonntagmorgen noch nicht so richtig fit ist, dann sei erstmal eine gute Tasse Kaffee empfohlen. Das hat schon immer geholfen. Vielen aber reicht das heutzutage nicht mehr. Die wollen ihr Hirn aufpeppen mit allen möglichen Mitteln und Methoden. Der Optimierungsgedanke kommt in unseren kleinen Oberstübchen an. Wer will nicht geistig fit bleiben, schneller und effektiver denken, einfach besser funktionieren? Auf diesem Gebiet tut sich gerade unglaublich viel. Manches klingt toll, manches kann einem Angst machen. Unser heutiger Gast beschäftigt sich intensiv damit, die Kommunikationswissenschaftlerin Professor Miriam Meckel. Schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Wie schnell fährt Ihr Gehirn morgens hoch?
Ziemlich schnell tatsächlich.
Also, der Wecker klingelt, Sie haben den ersten Vortrag fertig im Kopf.
Ja, ich bin sozusagen eher der Lerchentyp. Also ich bin morgens ganz fit, dafür bin ich dann schon auch mal abends müde. Das war zu Studienzeiten umgekehrt und irgendwie hat meine biologische Evolution das jetzt umgedreht.
Was brauchen Sie, um morgens wach zu sein?
Eigentlich gar nichts. Also ich könnte ohne alles los. Ich gehe oft morgens joggen oder mache Sport. Das mache ich ohne alles. Ansonsten eine Tasse guter schwarzer Tee mit heißer Sojamilch. Das gehört bei mir dazu morgens.
Und wann haben Sie die besten Ideen, auch morgens dann?
Tatsächlich auch. Wenn ich schreibe, also zum Beispiel das Buch, dann versuche ich das immer so zu machen, dass ich morgens so von 6 bis 10 beispielsweise mir eine Phase nehme, wo ich wirklich jeden Tag schreiben kann. Erstens, weil da viel weniger reinkommt. Da rufen noch nicht so viele Leute an und die E-Mails sind noch ein bisschen ruhig und man kann sie auch mal ausgestellt lassen. Aber das ist für mich auch eine schöne Zeit. Ich mag den Morgen und ich bin dann kreativ.
Wenn man sich anguckt, was Miriam Meckel schon alles gemacht hat, drängt sich schon der Eindruck auf, dass sie ein Superhirn mit sich rumträgt. Journalistin, Autorin, Wissenschaftlerin, sie war schon Regierungssprecherin und Staatssekretärin in Düsseldorf. Heute Herausgeberin der Wirtschaftswoche. Sie lehrt Kommunikationswissenschaften in St. Gallen. Sie schreibt Bücher und das Neue heißt Mein Kopf gehört mir. Eine Reise durch die schöne neue Welt des Brain Hacking. Das ist sehr spannend. Darüber reden wir gleich als erstes.
HR1.
Schon der erste Satz im Buch von Miriam Meckel lässt tief blicken. Zitat: Ich war schon immer anfällig dafür, Dinge auszuprobieren, die mir nicht gut tun. So. Wie ist das gemeint?
So wie es da steht. Ich war immer anfällig dafür, Dinge zu tun, die mir nicht gut tun. Ich probiere Sachen aus, weil ich neugierig bin, weil ich auch glaube, dass eine reine theoretische Beschäftigung mit Dingen einen nicht dahin bringt, dass man wirklich umfassend versteht, was passiert. Und deshalb ergänze ich das, was ich lese, was ich recherchiere, halt dadurch, dass ich Dinge auch ausprobiere.
Hatten Sie so eine Draufgängerphase in der Jugend?
Ich hatte, glaube ich, immer so mal Draufgängerphasen.
Aber dabei in der Jugend strahlen auch. Sie.
Ja, die gehören
scheinen
dazu.
Scheinen da nicht viel bereut zu haben.
Nö, ich glaube, man muss sich ausprobieren, immer wieder, nicht nur in der Jugend. Und ich glaube, ab und zu an eine Grenze zu gehen, die nur die eigene sein darf natürlich. Man kann nicht an die Grenzen anderer Menschen gehen oder sollte das nicht, aber an die eigene kann man mal gehen, weil das zeigt sozusagen, wo die Dehnungsfugen der Verhaltens- und Handlungsmöglichkeiten, auch der Denkmöglichkeiten sind. Und das finde ich eigentlich immer ganz inspirierend.
Sie leiten in St. Gallen das Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement. Das hat ja erstmal nichts mit Hirnforschung direkt zu tun. Warum ist Ihnen das Thema Brain Hacking wichtig geworden?
Das ist richtig. Ich bin ja auch keine Hirnforscherin, ich bin auch keine Neurowissenschaftlerin, sondern ich bin Kommunikationswissenschaftlerin. Und aus der Perspektive habe ich mich dem Thema auch genähert, weil mir geht es darum, da zu verstehen, wie über Kommunikationstechnologien eigentlich unser Gehirn verändert wird und wie auch unsere Gesellschaft sich in der Art, wie sie sich unterhält, wie sie sich Meinungen bildet, wie sie auf Entwicklungen reagiert, sich verändert dadurch, dass wir beginnen, unsere Gehirne zu boosten. Ich bin dabei dann schon natürlich in die Neurowissenschaften auch eingestiegen, auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen, Freunden, die ich in dem Bereich habe und habe dann ganz viel recherchiert, gelesen, in Gesprächen vertieft. Aber mein Fokus ist tatsächlich, was passiert mit unserer Verständigung, unserer Selbstverständigung eines jeden einzelnen Menschen und der Verständigung unserer Gesellschaft?
Und eben nicht nur intellektuell, theoretisch, sondern ganz praktisch. Sie probieren alles Mögliche aus und auch Unmögliches. Zum Beispiel dieses Gerät, das elektrische Impulse an das Gehirn schicken sollte, um es irgendwie fit zu machen. Das haben Sie ausprobiert. Mir wäre mein Gehirn zu schade. Ich hätte da, glaube ich, ein bisschen Respekt vor. Wie funktionierte das Gerät?
Das ist lustig, das sagen viele. Das hätte ich nicht gemacht. Und ich habe auch drüber nachgedacht, muss ich zugeben. Und ich habe es dann auch nicht sehr oft gemacht, weil die ersten Erfahrungen waren jetzt nicht so wahnsinnig schön. Sie waren auf eine Art berauschend in dem Sinne, dass ich mich gefühlt habe, als ob ich Drogen genommen hätte oder 20 Tassen Kaffee getrunken hätte oder so, weil mir ist richtig übel geworden und ich konnte auch nicht schlafen. Und der Grund dafür war eben, dass ich mit diesem Gerät, ein Lifestyle-Produkt, was auf dem US-Markt frei für knapp $300 käuflich war,
wie sah
mir
das
Strom
aus?
Aufs Gehirn
geschickt. Ein Helm, den man aufsetzt?
Nee, das sind zwei Elektroden. Die sind so, weiß ich nicht, so 5 Franken Stück groß ungefähr. Eine setzt man sich vorne an die Stirn, klebt man sich vorne an die Stirn, die andere hinten an den Schädel und beide sind miteinander verbunden. Und dann steuert man über eine App auf dem Telefon eben die Stromzufuhr, die man über die Elektroden dann in die äußeren Hirnhälften schickt. Das Ganze nennt sich transkranielle Magnetstimulation und das ist durchaus eine medizinische Methode, die erprobt wird, auch erfolgreich erprobt wird, um beispielsweise Depressionen zu behandeln. Aber als Lifestyle-Produkt fand ich das dann schon interessant, dass man also einfach hingeht und sich abends vom Fernsehen ein bisschen Strom auf die Birne knallt, um dann entweder besser schlafen oder sich besser konzentrieren zu können.
Aber es ist kein Spielzeug, es hat gewirkt offenbar.
Es hat gewirkt. Ich habe den Aktivitätsmodus gewählt und aktiv war ich danach.
Vielleicht hätten Sie den anderen aktiv. Modus ausprobieren sollen, den Beruhigungsmodus.
Das wäre vielleicht die bessere Variante gewesen, ja. Also man muss sowieso sagen, sowas muss man natürlich eigentlich öfter ausprobieren. Ich fand nur trotzdem frappierend und auch ein bisschen erschreckend, dass dieses Gerät ohne Zertifizierung der Gesundheitsbehörde auf dem Markt erhältlich war. Das haben sie inzwischen runtergenommen. Das heißt, da ist offenbar auch ein bisschen was passiert, nicht nur bei mir. Und dass man ja dann überhaupt nicht weiß, wer sich möglicherweise auch stundenlang zu Hause hinsetzt und sich Strom auf den Kopf knallt. Das ist sicherlich nicht gesund, weil ich ja an meinem Beispiel gemerkt habe, wie sensibel das Gehirn auf solche Dinge reagiert. Und damit sollten wir dann vielleicht schon etwas vorsichtiger umgehen, als mit so einem Gerät einfach mal alles auszuprobieren.
Also dieses Gerät können Sie schon mal nicht empfehlen.
Nee, das würde ich jetzt in der Form nicht empfehlen, womit ich nichts gegen die Methode sagen will, aber ich glaube, sie muss eben unter medizinischer Prüfung und Beobachtung entwickelt werden. Als therapeutische Methode kann ich mir das vorstellen. Da gibt es auch tatsächlich Forschungsergebnisse, die das nahelegen, dass das wirksam ist. Aber als Lifestyle-Produkt finde ich es fragwürdig, sich Strom in den Kopf zu schicken, um sich ja eigentlich wie eine Maschine hochzufahren und runterzufahren, um dann aktiv zu sein, sich konzentrieren zu können, Sport machen zu können oder eben schlafen zu können. Das ist auch ein Menschenbild, was dahinter steckt, eben, was ich echt fragwürdig finde.
Was es alles gibt. Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, bis hin zu der Frage, ob Gehirn und Computer eines Tages vielleicht eins werden. Klingt sehr gruselig, darüber reden wir später noch ausführlich. Miriam Meckel ist in Düsseldorf aufgewachsen. Ihr Vater war Schulleiter und zwar genau an der Schule, an der sie selbst auch Abitur gemacht hat. Der eigene Papa als Schulleiter stelle ich mir eher ein bisschen unangenehm vor, oder?
Ach, es ging. Also mein Vater ist eigentlich schon ein durchaus wertorientierter, aber auch liberaler Mann. Aber ja klar, es gab Phasen in einem bestimmten Alter, da war das kompliziert. Da war ich immer zu spät und kam dann da so reingeschlichen in die Schule. Und dann bin ich natürlich sofort meinem Vater in die Arme gelaufen. Der dachte, ich sei vor einer halben Stunde schon irgendwie zu Hause weggegangen und sich gefragt hat, was hat sie in der Zwischenzeit gemacht. Und das waren so die Situationen, die man eigentlich nicht braucht.
Welchen Ruf hatte die Tochter des Direks?
Das ist schwer zu sagen. Also ich weiß, dass ich in der 5. Klasse mal Klassensprecherin war und das danach aber nicht mehr, weil ich das irgendwie dann auch uncool fand.
Wie wichtig war die klassische Bildung zu Hause?
Schon wichtig. Also so das eine oder andere Lateinzitat flatterte schon beim Mittag- oder Abendessen schon mal über den Tisch.
Haben Sie Instrumente gelernt?
Ja, ich habe angefangen mit Klavier. Als ich relativ klein war, so mit 5 und habe das dann eine Weile gemacht und irgendwann so, als die Pubertät begann, wurde das äußerst schwierig, weil ich einfach keinen Bock hatte, alleine an so einem Ding zu sitzen und das dann auch irgendwann ja mühsam wird. Man wird gut, aber um dann richtig gut zu werden, muss man halt wirklich viel üben und da hatte ich dann überhaupt keine Lust zu. Und dann habe ich gewechselt und habe dann mich durchgesetzt, ehrlich gesagt gegen den Wunsch meiner Eltern, und habe Posaune angefangen.
Okay, ja. Wie kam es auf Posaune?
Ich wollte unbedingt ein Instrument lernen, was ich für unterschiedliche Musik einsetzen kann. Und mit der Posaune können Sie alles machen, das habe ich auch gemacht, bis weit ins Studium hinein. Also Sie können klassische Konzerte spielen, Sie können Kammermusik machen, Sie können Jazz machen, Sie können in der Big Band irgendwelche Heimatlieder tröten, Sie können auf Fronleichnamsprozessionen in Rosenmontagszügen und auf Beerdigungen
mitlaufen. Ich versuche mich gerade, Sie vorzustellen auf der Fronleichnamsprozession.
Das war super.
Ich meine, Haben Sie das gemacht?
Ja, klar. Ja? Da habe ich mein Geld mitverdient, bis weit ins Studium.
Okay.
Das waren die sogenannten Mucken. Und Dann haben wir eine Fronleichnamsprozession gemacht. Da kriegte man dann, weiß ich nicht, das war jetzt nicht so viel. Ne? Da waren wir ja noch klein. Da kriegte man dann 10, 20 Mark für damals. Und danach haben wir uns aber dann mit 4, 5 Leuten zusammengetan. 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Horn oder so. Und sind dann durch die Kneipen gezogen. Ne? Also Fronleichnam oder auch St. Martin. Und je später der Abend, desto fröhlicher die Gäste. Und dann haben wir nicht mehr St. Martin gespielt, sondern alte Kameraden. Und dann flogen die Fuffis in den Hut. Und das hat sich dann richtig gelohnt.
Haben Sie die Posaune noch?
Ja, klar.
Spielen Sie manchmal noch?
Ja, ich nehme sie manchmal und spiele so ein bisschen vor mich hin, aber Sie müssen bei einem Blechblasinstrument halt wirklich regelmäßig üben, weil die sogenannte Lippenspannung halt sonst weggeht. Die kann man sich dann wieder erarbeiten, aber es klingt dann nicht so schön sanft. Ich setze mich jetzt häufiger ans Klavier, weil das einfach zeitlich besser passt.
Nach dem Abi-Studium in Münster und in Taipeh, Publizistik, Kommunikationswissenschaften, Politikwissenschaften, Sinologie. Wie kam Sie auf die Idee, mal eben noch Chinesisch zu lernen?
Ich habe mich sehr interessiert für die chinesische Kultur und für die Philosophie, also für den Konfuzianismus insbesondere. Und ich habe auch gedacht, dass China irgendwie eine große Rolle spielen wird und dass es dann vielleicht nicht schlecht ist, die Sprache zu sprechen. Es ist ja heute auch so, nur habe ich dann beruflich irgendwie eine andere Entwicklung genommen. Ich dachte halt immer, ich gehe mal nach China, ich arbeite da mal und das hat sich dann nicht so ergeben.
Dann mehr oder weniger gleichzeitig Karriere beim Fernsehen und in der Wissenschaft, WDR, RTL, NTV. Fühlten Sie sich mit einem Beruf unterfordert?
Nee, gar nicht. Das hat damit tatsächlich nichts zu tun, sondern es hat eher damit zu tun, dass ich mich schon interessiere für viele Sachen und dass ich auch das Gefühl immer gehabt habe, das hat sich relativ früh bei mir eingestellt, wenn man so an der Schnittstelle zwischen unterschiedlichen Bereichen unterwegs ist, dann ist das manchmal ein schwieriger Gang. Das ist, als ob Sie über so einen Bergkamm balancieren und man kann ganz schnell auf der einen oder anderen Seite abstürzen, aber man hat halt einen super Blick. Ja, man hat echt einen 360-Grad-Blick und auch eine Form von Überblick, die man sonst nicht bekommt.
Also Ihr Motor ist so eine Wissbegierde?
Ja, glaube ich schon. Zumindest ein großer Motor.
Promotion mit 26, 1999 die erste Professur. Damals galten Sie als die jüngste Professorin Deutschlands. Und seitdem klebt das Etikett irgendwie an Ihnen.
Der Horror. Furchtbar.
Horror? Wieso?
Ich finde es Horror. Also, weil ich inzwischen 50 bin und es ist einfach total albern. Das würde man übrigens auch beim Mann nie machen. Den würde man nie vorstellen, einen 50-Jährigen, Sie waren mal jüngster Professor. Das würde einfach einem nicht einfallen.
Wie absurd, ja.
Ist total absurd, ja. Genau.
Welches Etikett wäre Ihnen lieber?
Ich brauche gar kein Etikett. Ich möchte einfach, dass man mit mir redet und dann feststellt, kann ich mit der was anfangen oder nicht? Ist die nett oder ist die doof? Dieses Bild muss man sich selber machen und Etiketten sind Mist, finde ich.
Miriam Meckel in HR1.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Bernd und Miriam Meckel. Also Musik ist wichtig für Sie, heute auch noch?
Ja, total. Also ich höre ganz viel Musik. Ich höre morgens meistens klassische Musik, wenn ich schreibe oder lese.
Beim Arbeiten hören Sie Musik?
Klassische Musik, ja. Mhm.
Können Sie dann besser denken oder
ja, also
haben Sie Angst vor der Stille?
Nee, gar nicht. Ich liebe Stille. Ich fahre unglaublich gerne in die Wüste, um da die Stille zu genießen, tagelang. Aber die klassische Musik macht mir, glaube ich, erstmal einfach ein Wohlbefinden. Das ist für mich eine Form von Heimatgefühl, was eben nicht an einen Ort gebunden ist, sondern an eine akustische Erfahrung. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es auch spezielle Musik gibt. Bach gehört zum Beispiel dazu, wo ich das Gefühl habe, wenn ich im Kopf unsortiert bin und sehr viel verarbeiten muss oder so und dann beispielsweise ein paar Fugen höre oder so, dann gibt es nachher Ordnung. Dann ist das irgendwie aufgeräumter.
Die erste Musikwunsch, der wundert mich gar nicht. Nicht Bach, sondern Björk. Irgendwie passt die Frau zu Ihnen. Kann das sein?
Weiß ich nicht, wenn Sie das sagen.
Ja, haben Sie genauso viel Power wie Björk?
Ich glaub,
ist so meine Assoziation?
Ich glaube, ich habe schon Power. Ich habe mir das Lied aber natürlich auch wegen des Titels gewünscht. Den finde ich sehr schön. Abgesehen davon, dass man gut drauf tanzen kann.
Ja, ein unglaublich toller Titel. Violently Happy. Gehen Sie tanzen?
Gelegentlich schon.
So eine richtige Nacht durchtanzen?
Nacht durch nicht mehr so oft wie früher, aber...
Früher schon?
Ja, früher ganz oft, regelmäßig, ja.
Auf diesen Titel kann man wunderbar tanzen. Violently Happy, Björk für Miriam Meckel.
Since I met you.
Miriam Meckel ist unser Gast. Darf ich Ihnen zwischendurch eine Klitzekleinigkeit zu essen anbieten? Wir haben da was mitgebracht.
Sehr gerne. Ich schaue, was sehe ich da? Ein Küchenhandtuch.
Ja, und da drunter, schauen Sie mal hier.
Oh, aha. Gefährlich.
So, wir sehen eine Schale mit einem leckeren Schokoladenmuffin und frischem Brokkoli.
Genau.
Und was ist Ihre Wahl?
Also lustigerweise, ich esse tatsächlich gerne Brokkoli. Aber Sie haben natürlich eine schöne Idee damit aufgegriffen. Das ist so eine typische Entscheidung, wo man das Gesunde gegen den Genuss sozusagen abwägen muss. Die kennt man ja ständig. Trinke ich ein alkoholfreies Bier oder ein Bier mit Alkohol? Esse ich Gemüse oder esse ich Kohlenhydrate oder was Süßes?
Also was passiert gerade in Ihrem Gehirn?
Mein Gehirn ist darauf programmiert, durch die Genusserfahrung, die es mit Schokomuffins in meinem Leben häufiger gemacht hat, dass jetzt mein Fokus sehr deutlich auf diese Schokomuffin gerichtet ist.
Sie würden
ist.
Lieber in das Muffin beißen, ja. Aber Ihr Gehirn oder Ihr Verstand sagt, das Brokkoli-Teilchen wäre gesünder.
Genau, das ist so.
Und nun?
Und nun warte ich darauf, dass endlich die Neurowissenschaften oder die Neuroinformatik sich so entwickelt, dass wir demnächst die positiven Assoziationen des Schokomuffins auf den Brokkoli übertragen können. Daran wird nämlich intensiv gearbeitet. Das heißt, ich kann demnächst den Brokkoli essen, mich gesund ernähren und habe trotzdem das Glücksgefühl des Schokomuffins.
Also das heißt, Sie glauben, dass man das Gehirn umprogrammieren kann irgendwann?
Genau.
Oder wie,
ne? Sie würden eigentlich dann die Erfahrungsreize sozusagen stimulieren, die über den Muffin-Genuss angereichert worden sind und im Gehirn sozusagen vorhanden sind.
Also der Brokkoli schmeckt wie Muffin oder? Nein, das hoffentlich nicht.
Nee,
er macht sich so glücklich, wie ein Muffin zu machen.
Genau, aber der könnte auch so schmecken. Ne? Also man arbeitet ja im Moment tatsächlich total interessant an künstlichen Aromastoffen beispielsweise, die wirklich
doch.
Uns, ja, ich meine jetzt nicht die sozusagen E837
genau.
und so, sondern ich meine künstliche Aromen, die tatsächlich uns beim Brokkoli vorgaukeln, dass wir ein Schokomuffin essen.
Finden Sie das gut?
Ich glaube, das ist vor allen Dingen nicht die Frage, ob ich das gut finde. Ich glaube, dass das auf jeden Fall kommen wird, weil es sozusagen im Hinblick auf Ernährungsprobleme, auf Krankheiten, die mit falscher Ernährung verbunden sind, natürlich erhebliche Möglichkeiten bietet. Hat aber auch eine Folge, dass man im Grunde genommen in Sachen Frustrationstoleranz natürlich komplett ausgehebelt wird. Ja? Also ich muss mich dann eben nie mehr entscheiden, jetzt mal das Gesunde, was vielleicht nicht ganz so lecker ist, zu essen, sondern ich esse eigentlich immer nur, was ich will. Weiß ich wieder nicht, was das mit uns macht. Es wird irgendwas mit uns machen.
Jetzt denken bestimmt ganz viele Hörer, um Gottes Willen, das Gehirn umprogrammieren, furchtbar. Aber ich habe das so verstanden, dass Sie das als eine positive Vision sehen, oder?
Ja, also ich würde es jedenfalls nicht gleich verdammen. Ich glaube schon, dass man sich das angucken muss, weil es natürlich bestimmte Dinge erleichtert. Es macht auch die Möglichkeit, Geschmackserfahrungen zum Beispiel Menschen zurückzugeben, die keine solche mehr haben. Also auch im medizinischen Bereich ist das, wie bei allen neueren technologischen Entwicklungen, wirklich spannend, was da geht. Und ich glaube, wenn ich mir zum Beispiel das Problem von Adipositas in unserer Welt angucke, dann wäre es schon gut, wenn es gelingen könnte, eine gesunde Ernährung mit anderen sensorischen Belohnungsmechanismen zu verbinden und die Menschen gesünder werden zu lassen. Das ist ja erstmal nichts, was schlecht ist.
Was würden Sie noch umprogrammieren wollen in Gehirnen?
Um Gottes Willen, ich will gar nichts im Gehirn umprogrammieren.
Ja, das klingt so.
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube nur, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass tatsächlich, so wie bei allen möglichen anderen Körperfunktionen und Organen, dass auch das Gehirn nicht davon gefeit ist, an Technologie oder eben auch ans Internet angeschlossen zu werden. Menschen, die hörbehindert sind, haben mit einem Cochlea-Implantat zum Beispiel die Möglichkeit, wieder zu hören. Das ist nichts anderes, als das Ohr auf eine Art an Technologie oder sogar ans Internet anzuschließen. Es wird an Kontaktlinsen gearbeitet, die direkt mit dem Internet verbunden sind, auf die man dann bestimmte Dinge projiziert bekommt, die als Erweiterung der Wirklichkeitswahrnehmung, als Augmented Reality funktionieren können. Das wird dann irgendwann mit dem Gehirn eben auch so sein.
Was passiert, wenn mein Gehirn ans Internet angeschlossen ist? Darüber reden wir gleich noch ausführlich. Jetzt erstmal das Buch. Mein Kopf gehört mir. 3 handsignierte Exemplare verschenken wir jetzt. Sie können jetzt anrufen unter 0800 155 4x1, wenn Sie folgende kleine Quizfrage beantworten können. Welches Instrument spielt Frau Meckel? Also sie hat sie ja sogar 2 genannt, aber sagen wir, mit welchem Instrument ist sie sogar schon zur Prozession gegangen? Da scheidet das andere ja wahrscheinlich aus. 0800 155 4x1.
HR1.
Der HR1 Talk. Und jetzt wollen wir uns mal um eine zweite Quelle bemühen, wie man das im Journalismus so gerne sagt. Am Telefon ist jemand, der sich ähnlich wie Miriam Meckel mit Kommunikations- und Medienforschung beschäftigt. Was ihn aber vor allem auszeichnet, die beiden sind gute Freunde und zwar schon lange. Guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Guten Tag, hallo Miriam.
Nein, das ist ja schön. Hallo Klaus.
Professor Klaus Kamps am Telefon und Sie kennen sich tatsächlich schon ganz lange aus der Schulzeit. Wie war Miriam denn damals so drauf?
ja, in der Tat. Wir kennen uns schon ziemlich lange aus der Gymnasialzeit. Waren, wie man das sagt, so in einer Clique früher. Und sie war, wie wir alle, relativ lustig drauf.
Wir haben schon gehört, sie ist Tochter des Schulleiters gewesen.
Ja. Ich glaube, das hat sie so ein bisschen verfolgt, ne? Dass sie also Tochter des Schulleiters auf der einen Schule war. Und das war auch noch ein sehr theologischer Haushalt. Das haben wir auch schon ein Stück weit mitgekriegt. Aber ansonsten war sie, glaube ich, auch nicht besonders auffällig. Da gab es auffälligere Kreaturen in dem Kreise. War auch damals wie heute noch genauso offen wie gelegentlich auch distanzierte, aber auch nahe Person. Also eigentlich nicht das Besondere, was sie vielleicht heute ist, ja.
Dann haben sie sich eine Weile aus den Augen verloren und dann wieder getroffen, ja, weil sie sich beide wissenschaftlich mit Medien und Fernsehnachrichten beschäftigt haben. Wie haben Sie da zusammengearbeitet dann?
Ja, im Prinzip lief das darauf hinaus, dass wir uns also dann also während der Promotion wiederentdeckt haben, dadurch, dass wir in ähnlichen Bereichen gearbeitet haben. Und wir haben dann auch ein Büchlein rausgegeben zu dem Bereich Fernsehnachrichten, noch ein anderes Büchlein. Und im Prinzip war das ein ganz einfacher Kontakt, in dem Fall über einen befreundeten Redakteur, der mit Miriam zusammenarbeitete, der ein Studienkollege von mir war. Und das ging dann ganz schnell.
Ja, das war eigentlich schön irgendwie, weil wir haben uns tatsächlich eine Weile dann gar nicht gesehen, wie das hier oft passiert. Und dadurch dann irgendwie wieder zusammengefunden. Und ich würde jetzt mal überlegen, ich glaube, dass Klaus wirklich doch mein ältester Freund ist, wenn ich das genau überlege. Ja, ist so, genau. Ich bin ja froh, Klaus, dass du nicht die Sachen erzählt hast, die dann vielleicht doch da dafür stehen.
Ich kann noch kurz rausgehen.
Ich erinnere mich an die eine oder andere Party.
Leute, dass ich die eine oder andere Anekdote hätte.
Also eine möchte ich schon noch hören. Aber eins nach dem anderen. Was schätzen Sie an ihr, wenn Sie sie so lange kennen, und was nervt Sie an ihr?
Also wenn was an ihr nervt, ist eine gelegentliche Ungeduld. Aber ich kenne ungeduldigere Menschen. Also das ist schon ein Charakterzug, der nicht sonderlich heraussticht. Was mir besonders gut an ihr gefällt, ist eine gewisse Form von, Loyalität. Die habe ich kennengelernt. Ich sehe, dass andere sie kennenlernen. Sie ist ein offener und loyaler, ein treuer Mensch.
Und Sie sind gegenseitig Trauzeugen?
Genau.
Soweit ich mich erinnere.
Ist das schon so lange her?
Ja, wir sind gegenseitig Trauzeugen. Das schließt den Kreis dann auch ein Stück weit. Wir kennen uns schon so lange, wir kennen dann auch die jeweiligen Partner dann schon so lange und das passt schon, ja.
So, und ich weiß, dass das Thema Pünktlichkeit eine gewisse Rolle bei Ihnen beiden spielt. Jetzt guckt sie unter die Decke.
Okay, das ist die Anekdote, die mir echt nicht aus dem Kopf geht, die meine Kinder schon gehört haben, weil ich es echt super lustig finde. Wir waren vor vielen Jahren mal zusammen in New York und Miriam ist jemand, der sehr viel Wert auch auf Pünktlichkeit legt und dass die Sachen dann auch flutschen und zum Beispiel, dass man auch rechtzeitig im Taxi sitzt, wenn es zum Flughafen gehen muss. Und wir sollten also zurückfahren und ich hatte mich verspätet in dem Hotel und sie wartete unten auf den Koffern, ungeduldig wie sie ist. Und ich fuhr mit dem Aufzug runter und Sandra Bullock besteigt den Aufzug und ich fahre also mit Sandra Bullock alleine runter und steige also mit ihr aus dem Aufzug raus und Miriam guckt uns an und denkt sich, ach du Scheiße, jetzt weiß ich, warum er zu spät kommt. Ich weiß gar nicht, ob Miriam sich noch genau daran erinnert.
Doch, natürlich erinnere ich mich genau daran. Und dafür muss man auch Verständnis haben. Du warst auch so fasziniert von Sandra Bullock, dass du erstmal über unser Gepäck gefallen bist. Dann, da hat sie sich aber schon dann umgedreht gehabt und hat das dann nicht mehr gesehen. Daran erinnere ich mich sehr
genau. Und sie dachten, wenn er eine Nacht mit Sandra Bullock verbracht hat, dann ist ein bisschen Verspätung akzeptabel.
Absolut, ja.
Es war nur leider keine Nacht, sondern nur eine Fahrstuhlfahrt, wenn ich das richtig verstanden habe, ja.
Es waren 10 Sekunden Einsamkeit mit Sandra Bullock.
Immerhin, besser als nichts. Ne?
Kann ich nicht teilen, diese 10 Sekunden. Herzlichen Dank, Klaus Kamps, dass Sie uns diese Anekdote erzählt haben.
Danke, Klaus. Gerne. Der nächste Uso geht auf mich.
Ja.
Trinken Sie gerne Uso gemeinsam?
Wir gehen gerne in ein griechisches Lokal in Düsseldorf, wo wir auch schon seit Schulzeiten tatsächlich lustigerweise hingehen. Und da gibt es immer Uso und auch andere gute Sachen.
Ja. Klaus Kamps, herzlichen Dank.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Daher ein Talk mit Miriam Meckel, gleich der 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Miriam Meckel ist unser Gast, die erste Frau übrigens, die Chefredakteurin der altehrwürdigen Wirtschaftswoche wurde, die erste Nicht-Ökonomin auf diesem Stuhl, heute ist sie Herausgeberin. Was reizt Sie an dieser Aufgabe?
Auch mich hat erstmal gereizt, dass natürlich die Wirtschaftswoche wie alle anderen Medien sich verändern müssen, sich transformieren müssen in die digitale Welt. Das ist mein Themenfeld und ich fand schon spannend, ob man es hinkriegt, da eine Brücke zu bauen zwischen der, Sie haben es gerade so schön gesagt, altehrwürdigen Wirtschaftswoche, auch VIVO abgekürzt, und der digitalen Zukunft. Und über die Brücke sind wir so Schrittchen für Schrittchen gegangen und nähern uns der Zukunft. Der Prozess geht immer weiter, ne, weil auch ständig was Neues passiert, aber das ist schon eine spannende Veränderung.
Und gab es so ein Naserümpfen nach dem Wort, wie, die hat ja gar nicht Wirtschaft studiert? Wie das will den Wirtschaftsblatt lernen?
Ich habe einen ganzen Ordner Post zu Hause, den ich aufbewahrt habe, weil es schon wirklich viele Zuschriften gibt, die so absurd sind, dass man sie einfach aufbewahren muss, um irgendwann mal einen Hate Poetry Slam draus zu machen oder sonst irgendwie was Schönes oder weniger Schönes damit zu machen. Es gibt schon echt verrückte Menschen, und das mag auch damit zusammenhängen, dass manche gedacht haben, was will die Frau da, was will die Nicht-Ökonomin da. Ich glaube, das ist alles Unsinn tatsächlich, weil es bei so einer Führungsaufgabe eigentlich um was anderes geht, nämlich Impulse zu setzen für den notwendigen Veränderungsprozess, weil es bei uns ja nicht um eine Kür geht. Es geht darum, dass das Geschäft Modell sich wirklich verändert, dass die Erlösmöglichkeiten sich radikal verändern, und wenn man sich nicht bewegt, ist man tot. Bald. Ne? Und insofern, das sieht auch nicht jeder ein. Es gibt auch Menschen, die da heute so stur drauf gucken, dass sie immer noch glauben, das Internet gehe wieder weg. Denen kann ich immer nur sagen, nein, das Internet geht nicht wieder weg. Im Gegenteil, es werden immer mehr neue Dinge dazukommen, und darauf müssen wir reagieren.
In dieser Stunde gibt es noch ein bisschen Science-Fiction. Wohin kann das Brain-Hacking führen, wenn man es zu Ende denkt? Vorher aber unser HR1-Fragebogen, und der ist zeitlos. Analog.
HR1.
Kommunikation ist Ihre Leidenschaft. Dann kommt der HR1-Fragebogen, wie gerufen, heute ausgefüllt von Miriam Meckel. Mein schönstes Privileg als Kommunikationsexpertin ist,
dass ich mir selbst erklären kann, warum ich in Kommunikation gelegentlich total versage.
Tun Sie das?
Ja, manchmal schon.
Sie haben das doch studiert.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass man es dann auch immer super anwenden kann.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich vermute irgendwas um 2 Euro, aber ich esse keine Butter.
Meine schönste Reise war?
Sehr viele. Eine wahnsinnig schöne war nach Hawaii auf die verschiedenen Inseln.
Stolz bin ich darauf,
dass ich in meinem Leben schon viel geschafft habe und dabei trotzdem mich noch an ganz vielen kleinen Dingen freuen kann.
Kinder?
Habe ich keine, sind aber super. Meine Schwester hat 3. Auf die bin ich auch sehr stolz, auch wenn ich gar nichts dazu beigetragen habe.
Sind Sie eine gute Tante?
Also ich glaube, in Ansätzen schon. Von mir gibt es jedenfalls immer irgendwas, was man gebrauchen kann in dem Alter, um sich neue Laptops oder andere Sachen zu kaufen. Und wir haben einen guten Kontakt. Und als sie klein waren, habe ich wirklich oft so Wochenenden gebabysittet und so weiter. Das war immer sehr schön.
Mein Lieblingsessen?
Eigentlich alles Asiatische esse ich gerne. Vietnamesisches Essen ist ziemlich gut, finde ich.
Ich hasse es, wenn
Dinge echt langsam gehen, auch viel langsamer, als sie gehen müssten.
Glück bedeutet für mich?
Ein Sonnenaufgang in der Wüste, in der Stille und wenn die Tiere erwachen und man die beobachten kann.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass sie sich selbst aushalten muss.
Bereut habe ich?
Nichts. Ich bereue höchstens mal, etwas nicht gemacht zu haben.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit
Christine Lagarde fände ich interessant, oder Kristen Stewart fände ich interessant, oder Chimamanda Ngozi Adichie fände ich interessant.
Ja, wenn einige. Die Liste ist lang. Peinlich war mir zuletzt,
dass ich in meinem Urlaub 7 Tage lang kein Gepäck hatte und deshalb jeden Tag das Gleiche angezogen habe.
Fluggesellschaft war schuld.
So
oder
ist
was?
Es. Ja. Ja.
Der Glaube
hat in meiner Sozialisation eine große Rolle gespielt, ist bei mir aber eher humanistisch ausgeprägt.
Ich habe Angst vor
Spinnen.
Ehrlich?
Mhm.
Treue?
Wird im Laufe des Lebens leichter und wichtiger.
Mein Lieblingsfilm?
Sex, Lies and Videotapes.
Und mein Smartphone bedeutet mir
mehr als es sollte, ist die Fernbedienung meines Lebens.
Liegt es neben Ihrem Bett, wenn Sie schlafen?
Nee, da liegt es tatsächlich nicht. Es sei denn, ich habe irgendwie einen wahnsinnig frühen Flug und muss wirklich 2 Wecker stellen, weil ich sonst nicht aufwache. Aber ansonsten versuche ich das zu vermeiden, und das liegt ganz woanders oder ist
Habe ich jetzt auch gemacht. Das ist eine gute Idee. Smartphone nicht ins Schlafzimmer.
Nee, nachgewiesenermaßen.
Herzlichen Dank, der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Miriam Meckel. Und der nächste Musikwunsch ist von Sia, The Greatest. Warum dieser Titel?
Ich mag die Musik von Sia sehr gerne und dieses Lied ist ja auch eine musikalische Reaktion auf das grauenhafte Massaker in dem Gay Club in Orlando und das ist eine schöne politische Aussage.
The Greatest für Miriam Meckel. Miriam Meckel ist unser Gast im HR1 Talk. In der Schweiz ist sie Professorin für Kommunikationswissenschaft. In Berlin lebt ihre Frau. In Düsseldorf ist sie Herausgeberin der Wirtschaftswoche. Dazu die Vorträge, Diskussionen, Kongresse, Interviews wie heute in Frankfurt. Das heißt, Sie sind immer im Zickzack unterwegs. Wie oft sind Sie überhaupt zu Hause?
Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also ich bin in den Sommermonaten und so in der Weihnachtszeit bin ich viel zu Hause und ich bin auch echt gerne zu Hause, aber ich habe zwischendurch Phasen, wo ich wahnsinnig viel reise tatsächlich durch die ganzen unterschiedlichen Termine.
Das heißt, zu Hause ist jetzt St. Gallen für Sie?
Nee, zu Hause ist Düsseldorf.
Zu Hause ist Düsseldorf für Sie. Ein oder zwei Jahre ist so ein Leben bestimmt spannend, aber als Dauerzustand halten Sie das durch? Macht das noch Spaß?
Also es gibt tatsächlich Momente, wo ich mal denke, jetzt reicht das. Dann kann ich den Koffer nicht mehr sehen und dann will ich auch einfach nicht mehr reisen. Ich habe für mich gelernt, dass ich dann auch wirklich mich neu organisiere und mir dann auch mal die Möglichkeit gebe, es zu lassen. Das ist wichtig. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, eine Frage der Haltung. Da habe ich mich extrem verändert. Ich versuche es, meistens gelingt es nicht als Stress zu nehmen, sondern als eine manchmal sogar Zeit für mich. Also ich lese zum Beispiel, wenn ich im Zug fahre oder im Flieger sitze, dann oft auch einfach schöne Sachen. Ich lese einen Roman dann, den ich dabei habe oder so. Oder höre Musik oder gucke auch mal eine Netflix-Serie. Oder gucke einfach aus dem Fenster und denke mal über Dinge nach. Das ist schon eine Frage des Mindsets und wie
also
man da drauf guckt.
Reisen ist kein Stress für Sie, sondern Sie können da runterkommen.
Ja, ich kann auch sofort schlafen. Also ich kann im Flieger, im Auto, im Zug, ich kann überall schlafen eigentlich.
Ja. Vor ein paar Jahren haben Sie einen schweren Burnout erlitten, über den Sie dann auch wieder ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben haben, das sogar verfilmt wurde, Brief an mein Leben. Aber was haben Sie eigentlich langfristig aus Ihrem Burnout gelernt?
Ja, das ist eine spannende Frage, ob man aus einem Burnout was lernen kann. Ich glaube,
kann man das nicht?
Eigentlich, ich habe es damals, glaube ich, selber so formuliert. Ich glaube, ich würde es heute anders formulieren. Also diese Erfahrung verändert einen als Menschen schon ziemlich grundlegend und man kommt nicht wieder dahinter zurück, hinter die Erfahrung. Das ist das eine. Das andere ist, was ich gerade ein bisschen versucht habe zu sagen, es gibt schon ein Gefühl, das ich für meinen Körper und auch für meine psychische Befindlichkeit habe, wo ich weiß, jetzt wird's brenzlig und wo ich dann wirklich auch drauf reagieren kann. Das konnte ich früher nicht, indem ich einfach sage, jetzt ist Schluss und jetzt brauche ich eine Pause. Also wenn Sie das als ein Lernen interpretieren, dann stimmt das schon. Aber das Dritte ist das, was ich eben jetzt versucht habe zu beschreiben. Ich glaube, die Haltung zu den Dingen ist eine andere. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wenn man älter wird. Ich habe das Gefühl, dass ich insgesamt entspannter bin, dass ich sicherlich immer noch in manchen Dingen perfektionistisch bin und so. Aber nicht mehr so, dass ich mich selber die ganze Zeit so unter Druck setze, dass eigentlich alles in Stress ausartet, sondern ich mache das, wie es geht. Und dann geht es eben manchmal auch nicht.
Also ich fand es bemerkenswert, dass Sie ja sogar vor dem Burnout schon ein Buch geschrieben haben gegen dieses Turbo-Leben, das Glück der Unerreichbarkeit. Trotzdem haben Sie dieses Leben weitergelebt und ich hatte so ein bisschen so den Verdacht, sie hat tolle Erkenntnisse, aber reflektiert es selber nicht für sich selber. Sie selbst powert immer weiter.
Doch, ich glaube, die Bücher sind ja eine Form von Reflexion, die
was haben Sie geändert?
Eine eigenwillige Form vielleicht sein können. Aber ich habe schon manches geändert. Sie kommen aber auch nicht hinter ihre Persönlichkeit zurück. Also ich erinnere mich, dass ich mal ein sehr langes Gespräch mit einem Arzt hatte, mit dem ich heute auch befreundet bin und wir unterhalten uns immer mal wieder darüber, der mir gesagt hat, wenn du glaubst, du könntest dich als Mensch jetzt als Erfahrung aus dem Burnout total verändern und ganz anders werden, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Und dann läufst du vielleicht nicht in den nächsten Burnout, aber du läufst in irgendwas rein, was dir gar nicht gut tun wird. Man muss schon sich selber auch annehmen. Und die Tatsache, dass ich halt weiß, ich bin neugierig, ich bin wissbegierig, ich mag es auch zu reisen an ganz vielen Stellen. Ich mache das wahnsinnig gerne, wenn ich irgendwie die Chance habe, nach einem Termin oder einer Konferenz oder so in den USA mir ein Auto zu nehmen und zwei Tage alleine für mich irgendwie durch die Pampa zu fahren. Das ist für mich auch eine Form von Glück. So. Und insofern muss man die Mischung finden.
Was treibt Sie an?
Ich glaube tatsächlich, Neugier ist das eine, was mich antreibt. Dann treibt mich an, dass ich immer auch gern verstehen möchte, was da an neuen Entwicklungen kommt. Gerade bei den ganzen Technologieentwicklungen ist das ganz deutlich so. Und dass ich auch schon finde, wir haben ja als Menschen die Möglichkeit, auch neue Dinge zu erfinden und in die Welt zu bringen und Veränderungen zu bewirken. Und das finde ich schon irgendwie großartig. Und ich habe dann da Freude dran. Ich bin niemand, der so perfektionistisch die letzten 3% umsetzt. Ich bin eher jemand, der sagt, so, wir müssen was Neues machen und schieben jetzt mal was an. Aber das brauche ich irgendwie ab und zu. Sonst wird es auch langweilig.
Miriam Merkel über ihre Motivation.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Bernd und Miriam Meckel. Liegen Sie sonntagsabends eigentlich zu Hause auf dem Sofa vor der Glotze und gucken die Sendung Anne Will?
Ja, wenn ich zu Hause bin, schon.
Also Anne Will ist Ihre Ehefrau, das ist öffentlich bekannt. Aber das heißt ja, dass Sie völlig anders diese Sendung gucken als die Millionen anderer Zuschauer wahrscheinlich. Worauf achten Sie, wenn Sie das gucken?
Ich gucke natürlich schon auch journalistisch drauf. Ja, wie ist die Diskussion und was interessiert mich besonders und so. Aber ich gucke natürlich auch auf meine Frau.
Mhm. Erwartet Ihre Frau dann sowas wie ein Feedback des Medienprofis?
Nee.
Das ist ja eine Beziehung, das ist ja eine andere Rolle, die Sie da eigentlich haben.
Das ist richtig, aber so machen wir es nicht. Also wir haben schon eine wirklich gute Beziehung, auch in der Form, dass wir uns austauschen, auch inhaltlich austauschen, weil das auch echt einen ganz positiven Effekt hat, aber nicht im Sinne von, ich kritisiere jetzt die Sendung und sie kritisiert jeden Text von mir oder so, genau. Das machen wir nicht.
Ja. Und können Sie auch sagen, ach Schatz, ich bin wieder mal eingeschlafen, schon wieder der Altmaier und die Claudia Roth, ich fand's langweilig?
Also ich könnte das sagen, aber das passiert mir tatsächlich nicht.
Weil Sie Herrn Altmaier und Frau Roth noch spannend finden.
Nee, weil ich dann schon gucke und mich dann auch darauf konzentriere. Das sind ja Themen, mit denen ich mich selber auch auseinandersetze, wenn ich meine wöchentliche Kolumne schreibe oder so. Das sind ja so die Aktualitätsthemen der Woche. Das ist dann meistens ja schon auch spannend.
Aber Sie sagen schon noch, ey, warum hast du nicht gefragt, Altmaier, ist das und das nicht so und so?
Also wenn ich wirklich was vermissen würde, würde ich das sagen. Ja, aber ansonsten, das ist Ihr Job und meiner ist meiner und inhaltlich setzen wir uns auseinander, aber ansonsten eigentlich nicht.
Können Sie als Medienwissenschaftlerin eigentlich auch von der Glotze abhängen zum Entspannen oder analysieren Sie dann ständig?
Ich kann abhängen, aber ich gebe zu, ich gucke relativ wenig Fernsehen. Ich gucke tatsächlich eben die Sendung meiner Frau. Ich gucke auch gerne mal einen Tatort, wenn ich zu Hause bin. Ich gucke Fußball jetzt natürlich, ne? Auch als soziales Ereignis. Aber ansonsten ist das lineare Fernsehen nicht mehr so meine Beschäftigung.
Gucken Sie Serien?
Ja.
Welche?
Manchmal. Also ich gucke auf Netflix einiges. Habe natürlich House of Cards durchweg gesehen. Ich habe Orange is the New Black gesehen. Ich habe Bloodline gesehen. Ich habe Pharaoh gesehen. Ja, also schon einige.
Und Dallas finden Sie immer noch gut?
Also wenn man das heute anguckt, dann muss man schon sehr lachen, ne? Weil das in der ganzen Inszenierungsästhetik ja wirklich so Vergangenheit schon wieder ist. Aber damals fand ich das super.
Beim nächsten Lied können Sie auch entspannen. Ein Titel von R.E.M., den man nicht jeden Tag im Radio hört. Electrolyte. Warum Electrolyte?
Das ist ein Song über den Mulholland Drive, über diese berühmte Straße quer durch Hollywood, die Hollywood Hills. Und das ist erstens eine tolle Straße, wenn man sie langfährt mit den Blicken. Und sie spielt ja auch eine Rolle in dem gleichnamigen Film von David Lynch mit Naomi Watts, den ich übrigens auch super finde.
Electrolyte für Miriam Meckel. Your eyes are burning hostile. Wie weit wird das Brainhacking eines Tages gehen? Was wir zurzeit erleben, ist ja gerade der Beginn einer rasanten Entwicklung. Manches, was wir heute noch absurd finden, ist vielleicht in 10 Jahren Wirklichkeit. Zum Beispiel Gedanken lesen oder schreiben, ohne zu schreiben, einfach nur durch die Kraft des Denkens. Das gibt es in Ansätzen heute schon. Die Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel hat auch das ausprobiert. Also wie funktioniert das?
Das funktioniert so, dass man vorm Computer sitzt und hat eine Elektrodenhaube auf dem Kopf, die mit einem Computer verbunden ist. Und diese Elektroden messen eben die Signalströme im Gehirn, also die neuronalen Signale, die die Nervenzellen produzieren, wenn man sich konzentriert. Und wenn ich mich jetzt auf dem Schirm auf ein A konzentriere, dann sehen meine Hirnströme anders aus als Muster, als wenn ich mich auf ein D oder auf ein X oder auf ein Z konzentriere. Und wenn diese Software mit meinem Gehirn eine Weile trainiert hat, so 10 Minuten, dann kann sie erkennen, wann denkt diese Frau A und wann denkt diese Frau D und X und Z. Das versteht der Computer nicht, was das bedeutet, A oder D oder Z, aber die Muster der Hirnströme unterscheiden sich. Und so kann ich dann mich auf diese Buchstaben, die ich sehe, auf dem Bildschirm konzentrieren und dann erscheinen die auf einem zweiten Bildschirm daneben, allein durch die Kraft meiner Gedanken.
Damit könnten Sie jetzt aber noch nicht Ihr neues Buch diktieren.
Nee, das geht relativ langsam tatsächlich und ist auch sehr störungsanfällig noch. Und es kann aber sein, dass das in Zukunft sich ändern wird. Also Facebook hat ja angekündigt letzten Sommer, Mark Zuckerberg selber hat dazu einen Blogpost geschrieben, dass die an einem Gerät arbeiten, mit dem man außen am Kopf angelegt eben durch Denken in der Geschwindigkeit von 100 Worten pro Minute schreiben kann.
Das wäre was für Sie,
sein
oder?
Smartphone. Ehrlich gesagt, ja.
Darauf
ich hasse
warten
es
Sie.
Zu tippen. Ich diktiere alles in mein Smartphone zum Nervenschreck meiner Umwelt. Und dann muss man das auch noch korrigieren. Also wenn ich irgendwo auf dem Sessel liegen könnte und könnte meine E-Mails oder meine Slack-Nachrichten oder so einfach ins System denken, das wäre schon einfacher.
Also gut, das klingt wunderbar. Würde ich gerne auch machen können. Ich denke mir meine Sendung und sie ist sofort auf dem Manuskript. Toll. Aber der umgekehrte Weg, der Weg des Gedankenlesens, das macht ja dann schon vielleicht eher Angst. Wer kann denn dann meine Gedanken lesen?
Naja, das ist eben die Frage, an welcher Stelle greift diese Technologie ein.
Eben.
Bei dem Facebook-Beispiel, worüber ich gerade gesprochen habe, war es so, dass die Entwicklerin auch gefragt worden ist, woher weiß man denn, dass der Gedanke zur Veröffentlichung freigegeben ist? Und sie hat dann gesagt, naja, wenn man einen Gedanken sozusagen im Kopf ans Sprachzentrum geschickt hat, dann ist der ja zur Veröffentlichung freigegeben. Und das fand ich schon, krass, weil wir kennen ja alle die Situation, wo man im letzten Moment dann doch nochmal davor zurückschreckt, irgendwas auszusprechen und damit schon mal eine Beziehung oder eine Ehe oder sonst irgendwas gerettet hat, ne? Dass man eben nicht ausgesprochen hat, was man gedacht hat.
Also man müsste unterscheiden zwischen privaten Gedanken und öffentlichen Gedanken oder was?
Naja, oder man müsste so eine Art Filter einbauen, tatsächlich, durch den jeder Gedanke durch muss. Also das ist schon kompliziert. Und dieses ganze Thema ist, glaube ich, eins, was bei dem Thema Brain Hacking auch relevant ist, dass wir gucken müssen, können Menschen von außen auf unsere Gedanken zugreifen, indem sie einfach durch Technologie sie auslesen können, die dazu nicht befugt sind.
Ja, weil, und wer weiß, wer noch dran forscht. Also Facebook ist das eine, aber vielleicht forscht ja auch
noch andere dran.
Die Geheimdienste.
Naja, klar, sicher.
Also, ja. Die sind vielleicht viel weiter noch, nur die erzählen uns das nicht.
Das ist richtig. Die machen ja ganz viel in dem Bereich. Also die ganze Entwicklung von Brain Hacking hat sehr viel mit Forschung der DARPA, der Forschungsinstitution des Pentagon in den USA zu tun. Und da wird enorm viel Geld investiert, um zum Beispiel Soldaten in allgegenwärtig einsatzfähige Kampfmaschinen zu verwandeln, die nicht müde werden, die nicht schlapp werden, die immer konzentriert sind und so weiter.
Wer löst dann diese grundsätzliche Frage, wer hat das Recht auf meine Gedanken?
Niemand also, außer uns selbst.
Die Gedanken sind frei. Gilt das noch?
Im Moment gilt das noch, ja. Aber ich glaube, es ist schon ein Punkt, an dem man aufmerken muss. Und niemand wird das für uns lösen. Das wird nur zu lösen sein, indem wir für uns bestimmen, was wollen wir zulassen und was nicht. Durch eine Debatte und auch möglicherweise eine gesellschaftliche Bewegung. Deshalb heißt das Buch ja, mein Kopf gehört mir. Ich glaube, das ist schon es wert, dafür einzutreten, dass diese Freiheit der Gedanken als Grundlage von Privatheit, als Grundlage von Individualität, auch als Grundlage von Freiheit des Entscheidens, dass die behalten bleibt.
Das vertiefen wir gleich nochmal. Miriam Meckel in HR1. HR1.
HR1.
Werden wir diese schöne neue Welt des Brain Hacking im Griff behalten oder ist der Kampf schon verloren, bevor er überhaupt begonnen hat? Mia Meckel, vermutlich ist es eben kein Zufall, dass schon im Untertitel Brave New World erscheint, ja, die Anspielung auf Aldous Huxley. Das ist ja eine düstere Vision. Also sind Sie eher pessimistisch?
Nee, das bin ich eigentlich nicht. Ich glaube, wenn man das Buch liest, hat man auch nicht den Eindruck, dass ich das alles pessimistisch anschaue. Aber es ist schon als ein kleiner Weckruf gedacht, weil diese ganzen technischen Entwicklungen, auch die Investitionen, die in diese Marktentwicklung für Hirnboosting reingehen, das passiert ja alles. Und selbst wenn wir dann noch am Anfang sind, dann kann man sich schon fragen, wann wird das Normalität? Ne? Es sind ja viele Dinge, die sich schnell entwickeln in der Technologiegeschichte und wo dann die Politik zum Beispiel erst dann reinkommt, wenn alles längst geregelt ist. Also diese neue Datenschutzgrundverordnung, die die EU jetzt erlassen hat, ja, die ist nach 20 Jahren Diskussion um Privatheit und Datenschutz entstanden, nachdem alles eigentlich aufgeteilt ist im Markt und alles feststeht und faktisch so ist, wie es ist, nämlich dass relativ wenig Datenschutz existiert. Und ich glaube, beim Gedanken lesen, sollten wir ein bisschen gucken, dass wir da schneller mit umgehen und nicht darauf warten, dass irgendjemand das für uns macht.
Aber muss man nicht nüchtern sagen, alles, was technisch gemacht werden kann, wird irgendwann auch gemacht? Warum sollte es diesmal anders sein?
Das ist richtig, aber es gibt ja schon Beispiele dafür, dass die Menschheit auch lernfähig ist. Stichwort Kernenergie. Lang genug hat es gedauert, über Tschernobyl hinweg aber irgendwann passiert dann ein Erkenntnisprozess. Und ich glaube nur, der ist halt sehr spät passiert und auf Kosten vieler, vieler Menschen, die daran zugrunde gegangen sind und gestorben sind. Und das würde ich mir wünschen, dass wir den Kern unserer Individualität als Kern ja auch der europäischen Aufklärungsphilosophie, dass wir das nicht mal eben aus dem Fenster werfen zugunsten von technischer Vernetzung unserer Gehirne, sondern dass wir sagen, es gibt viele Vorteile, auch im medizinischen Bereich, und vieles ist auch bequem. Aber wir müssen gucken, und dafür wird sich auch die Wissenschaft damit beschäftigen müssen, wo ist die Grenze zum Gedankenlesen und zum Ausspionieren von Persönlichkeiten?
Halten Sie diese Vorstellung, dass wir eines Tages, das ist jetzt hoffentlich noch weit weg, alle mit einem hochmodernen Computerchip im Hirn rumlaufen? Ist das abwegig, der Gedanke?
Also das ist sicherlich sehr weit in der Zukunft, aber ich halte das nicht für total abwegig. Dafür müssen wir sehr viel genauer die Signalströme im Gehirn identifizieren können, damit man mit diesen Chips auch wirklich was machen kann. Aber daran wird ja gearbeitet. Elon Musk arbeitet ja mit seiner Company Neuralink genau daran, dass so eine Art neuronaler Sternenstaub ins Gehirn aufgebracht wird oder eingebracht wird, wo Nanopartikelchen überall im Gehirn halt messen können, welche Signale da gerade entstehen, welche Impulse da entstehen, um so das Gehirn tatsächlich als Ganzes erfassbar zu machen. Und Musks Traum oder vielleicht auch Albtraumvorstellung ist, dass wir alle irgendwann über ein Hirnimplantat vernetzt sind und wir dann auch gemeinsam denken können. Wir sind dann sozusagen verschiedene Gehirne, aber ein Bewusstsein.
Also die gesamte Menschheit wäre eins oder was?
Ja, das
klingt jetzt sehr spooky.
Das klingt sehr esoterisch ein bisschen, vielleicht auch spooky, aber das ist schon auch ein interessanter Gedanke, wenn Sie überlegen, wir beide würden keine Sendung mehr machen, weil
schade.
Vielleicht gäbe es dann was anderes, weil man muss dann Sprache nicht mehr nutzen als Medium, um überhaupt einen Gedanken erstmal in eine Form zu bringen, in der andere sie verstehen kann, ne? Weil wir sozusagen sofort verbunden wären und Sie würden was denken und ich hätte es sofort mitgedacht oder würde es sofort aufnehmen und vielleicht würden wir auch tatsächlich zusammendenken und es würde gar nicht mehr Antwort und Frage geben, sondern nur noch gemeinsame Kreativität.
Das klingt so, als stünde die Menschheit vor einer ganz entscheidenden Wende, vor einem evolutionären Schritt oder so, oder?
Ja, da glaube ich tatsächlich dran. Ich glaube, dass wir auf der letzten Strecke des rein biologischen Zeitalters sind und dass die nächste Evolutionsstufe oder der nächste Evolutionsschub unsere Biochemie mit Silikon verbinden wird und dass wir tatsächlich ein Stück weit auch mit Technologie zusammenwachsen werden, wie es ja jetzt schon der Fall ist. Sie müssen sich nur vorstellen, die eben genannten Cochlea-Implantate für Hörgeschädigte oder implantierte Kontaktlinsen etc. etc. Auch das Smartphone ist im Grunde genommen eine Cyborg-Erweiterung eines jeden Menschen. Wenn das als minimales Teil in uns hinein wachsen würde, dann wäre das die nächste Stufe der Evolution.
Frau Merkel, schade, dass die Zeit schon rum ist. Ich würde mich gerne noch 2 Stunden mit Ihnen unterhalten über dieses Thema. Ich finde es super spannend. Am Schluss ist es üblich bei uns, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit mit seinem Gehirn auswendig aufsagt.
Ja, ich nehme ein Ringelnatz-Gedicht. Ein männlicher Briefmark erlebte was Schönes, bevor er klebte. Er ward von einer Prinzessin geleckt, das hat die Liebe in ihm erweckt. Er wollte sie wieder küssen, doch hat er verreisen müssen. So war seine Liebe vergebens, das ist die Tragik des Lebens.
Das sind die Schlussworte dieser heutigen Sendung. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören wollen oder als Podcast weiterempfehlen wollen, Sie finden die Sendung auf hr1.de und natürlich in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Uwe Berndt. Frau Merkel, schönen Sonntag noch.
Dankeschön, Ihnen auch.
HR1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.